Hallo, ich bin Erik Guyer, Chefredaktor der NZZ. Und das sind die NZZ-Standpunkte, die ihr vielleicht schon aus dem Fernsehen kennt. Dort debattiere ich jeden Monat mit einem Gast. Die Standpunkte gibt es jetzt auch als Podcast. Und jetzt geht es los.
Es ist inzwischen unübersehbar, dass das Erfolgsmodell Schweiz wankt. Die Credit Suisse-Geschichte, die AHV, wird trotz Schieflage ausgebaut. Kaum ist die Renteninitiative angenommen, wird schon über die nächste sozialpolitische Initiative abgestimmt. Dennoch warnen Politiker ständig vor sozialen Defiziten. Woher rührt die Lust, am eigenen Ast zu sägen? Jammern die Schweizer auf hohem Niveau? Und kommt der Sonderfall Schweiz wirklich an sein Ende? Unser Gast heute ist Gerhard Pfister, Nationalrat und Parteipräsident der Mitte. Herzlich willkommen, Herr Pfister.
Danke für die Einladung, Herr Guyer.
Die Schweizer stehen im Ruf, bei Abstimmungen stets das große Ganze im Auge zu haben und mit gesundem Menschenverstand zu urteilen. Bei der AHV-Abstimmung war das eindeutig nicht der Fall. Woher rührt dieser Sinneswandel?
Also zunächst wäre ich persönlich sehr vorsichtig zu sagen, dass was das eine Mehrheit des Schweizer Volks entschieden hat, habe wenig mit gesundem Menschenverstand zu tun. Ich betrachte es immer wieder als das Wunder der direkten Demokratie, dass eigentlich aus vielen unterschiedlichen Motiven generell das Kollektiv eigentlich, die kollektiven Entscheidungen sehr rational sind. Und ich bin nicht der Meinung, dass das ein irrationaler Entscheid gewesen ist, sondern dass er etwas damit zu tun hat, was in diesem Land seit ein paar Jahren geschehen ist und wie Menschen sich in diesem Land fühlen. Und da stimme ich Ihnen durchaus zu, das hat sich verändert.
Aus welchen Gründen hat sich das verändert?
Es wäre jetzt zu einfach, aber ich glaube, man muss es trotzdem erwähnen. Ich glaube, wir sind immer noch daran zu verarbeiten, zu bearbeiten, was die Pandemie und die politischen Konsequenzen, politischen Handlungsanweisungen, was das für Konsequenzen hatte. Ich glaube, die Rolle des Staates in dieser Pandemie, in dieser Krisenzeit, war eine andere als vorher. Es gab eine massivste Staatsintervention, auch finanzieller Art, zu Recht. Und die Gesellschaft hat auch eine unglaublich emotionale Debatte darüber geführt. Wir sind das einzige Land, das dreimal darüber abgestimmt hat, ob Covid-Gesetze richtig sind oder nicht. Und dort hat man auch gespürt, dass die Bewältigung der Pandemie durchaus Spaltungspotenzial hat für die Gesellschaft. Das ist das eine. Das andere ist aber schon auch, dass diese behauptete Entfremdung von Wirtschaft und Gesellschaft, dass die natürlich seit Anfang dieses Jahrtausends eingesetzt hat. Also das Krisenjahr 2001 war es, ja, das Krisenjahr 2001 mit dem Zusammenbruch der Swissair, dann die Finanzkrise, das erste Mal, dass man eine Großbank stützen musste. Das sind schon Ereignisse, die Menschen prägen, die, ich würde einmal sagen, die unter 40 Jahre sind. Weil die in einer anderen politischen Welt aufgewachsen sind, als diejenigen, wie zum Beispiel meiner Generation, die noch mit 30 erlebt haben, dass die Schweizer Politik, wie manche Politik, aber die Schweizerin insbesondere, sehr kartellartig funktioniert hatte. Es gab das Bündnis der bürgerlichen Parteien und es gab eine große Akzeptanz für wirtschaftspolitische Fragen. Persönlich, ich versuche das immer etwas anekdotisch zusammenzufassen, wenn ich vor 20 Jahren in ein Restaurant ging, um eine Abstimmungsvorlage zu präsentieren und den Menschen gesagt habe, das ist jetzt sehr wichtig für die Wirtschaft, dann war das unbestritten. Dann haben sie gesagt, wenn du sagst, das ist wichtig für die Wirtschaft, dann werden wir ja sagen. Das ist heute nicht mehr.
Aber wir leben weiterhin alle von der Wirtschaft, weil sie unseren Wohlstand generiert. Wieso ist das für die Leute nicht mehr so wichtig?
Es ist schon noch sehr wichtig und ich würde nicht immer von der medialen Debatte auf das zielen, was auf das schließen, was eine Mehrheit der Bevölkerung denkt. Eine Mehrheit der Bevölkerung weiß, dass Wirtschaft wichtig ist. Es gibt aber natürlich auch der Staat, der sich ausgeweitet hat, auch politisch gewünscht. Der Staat ist beispielsweise in Bern ist er ein Arbeitgeber, der weitaus konkurrenzfähig ist gegenüber Arbeitsplätzen in der Wirtschaft. Das spielt eine Rolle. Die Wirtschaft selber ist in sich gespalten. Und es wird immer mehr unterschieden zwischen der guten KMU-Wirtschaft in Anführungszeichen und der schwierigen, problematischen, großen Wirtschaft der Konzerne, der internationalen. Das ist teilweise auch selbstverschuldet.
Aber das ist doch nun wirklich irrational. Wir können als Schweiz extrem froh sein, dass wir noch eine Monsterbank UBS haben und zwei Monster-Pharmafirmen in Basel und den Monster-Ernährungskonzern Nestle. Die Großen sind, wir haben überproportional viel Großunternehmen in der Schweiz und das ist ein ganz wesentlicher Faktor, wieso wir auch neben den KMU, die natürlich auch wichtig sind, wieso die Schweiz so erfolgreich ist.
Das ist völlig richtig und diese Unternehmen sind einerseits aus geschichtlichen, vor allem aus geschichtlichen Gründen hier, aber sie haben einen Wandel gemacht und was ich feststelle, dieser Gesellschaftsvertrag zwischen Wirtschaft, zwischen großen Konzernen, zwischen vor allem den Exponenten dieser großen Konzerne und der Politik und der Bevölkerung, der hatte Erosionserscheinungen. Schauen Sie, es gab in den 90er Jahren, als das aufgebrochen ist, gab es aber immer noch Exponenten dieser großen Konzerne, die vor allem Schweizer waren, Schweizerinnen und Schweizer, damals vor allem Schweizer. Und diese Entfremdung hat auch damit zu tun, dass die Top-Positionen immer mehr mit internationalen Personen ausgefüllt werden, die den Dialog mit der Bevölkerung und die Kontakte in die Politik den Schweizerinnen überlassen und Schweizern überlassen, also den Verantwortlichen für Public Affairs und so weiter. Das persönliche Commitment von Top-Managern oder Top-Unternehmern wäre fast noch wichtiger für die Politik und für die gesellschaftliche Diskussion. Das ist eine unabdingbares Erfolgsrezept gewesen für den Zusammenhalt zwischen diesen wirtschaftlichen Anliegen und der Akzeptanz in der Bevölkerung. Das ist weg. Das ist weg. Die Menschen sehen, dass das Personen sind, die in der Schweiz sind und die an der Spitze dieses Konzerns stehen, weil er zufälligerweise in der Schweiz steht und nicht die würden auch irgendwo anders an einem internationalen Headquarter vorstehen. Und das ist schon etwas, was gerade in der direkten Demokratie eben nicht ohne Resonanz bleibt.
Nun ist Sergio Ermotti, der CEO der UBS, unbestritten Schweizer. Ja. Und dennoch ist er wie kein anderer von der Politik in jüngster Zeit abgewatscht worden.
Ich tausche mich sehr gern mit Herrn Ermotti aus und ich anerkenne, dass er die Konsequenzen in der UBS, in der damaligen UBS, als sie vom Staat gestützt werden ist, dass er die Person ist, die diesen Kulturwandel in der UBS zu großen Teilen initiiert und auch konsequent durchgezogen hat. Dass die UBS heute, sagen wir einmal, bevor sie die CS übernehmen musste, aber die UBS unter Ermotti war eine andere UBS als die, die gerettet werden musste. Das muss man anerkennen. Das Zweite, was ich bei Herrn Ermotti immer sehr hervorstreiche und was ich auch anerkennen muss, seine Karriere ist beispielhaft für einen Schweizer Weg. Er ist nämlich über das Berufsbildungswesen an diesen Job gekommen. Und das ist ebenfalls ein sehr gutes Zeichen. Wo es kritisch wird, ist, dass die Schweizer Bevölkerung in Herrn Ermotti natürlich jetzt den Vertreter dieser Bank sieht, die behauptet hatte, mit anderen Exponenten, wenn wir Too Big to Fail implementieren, dann kommt so etwas nicht mehr vor. Und jetzt sehen wir, dass die CS eben doch noch einmal gerettet werden muss. Und man fragt sich durchaus zu Recht und adressiert sich, ist die UBS in der jetzigen Form nicht so groß, als dass sie dann in vielleicht 5, 6 Jahren wieder gerettet werden müsste durch den Staat?
Sie haben kritisiert, dass Manager Löhne zunehmend astronomische Höhen, ja, das ist ein Zitat von Ihnen, erreichen würden. Und der FDP-Präsident Thierry Burkhardt sagte mit Blick auf Sergio Ermotti, gar es gebe anmaßende Boni-Exzesse. Wie sollen die Bürger die Marktwirtschaft noch schätzen, wenn zwei bürgerliche Parteipräsidenten sie so schlecht reden?
Wir reden ja nicht die Marktwirtschaft schlecht, sondern wir reden gewisse Entwicklungen bei der Salarierung von einzelnen Exponenten in der Marktwirtschaft, das kritisieren wir. Und ich glaube, das ist schon etwas, was man sich einfach bewusst sein muss. Die direkte Demokratie ist ein Resonanzraum. Sie können meines Erachtens in jedem anderen Land in der Welt kann das Top-Management von den Aktionären diese Saläre sich geben lassen, ohne dass das direkte Konsequenzen hat. Bei uns muss man einfach sagen, oder, das hat direkte Konsequenzen in Vorlagen, weil irgendwann gibt es die Gegenreaktion der Schweizer Bevölkerung. Schauen Sie, ich habe mich gewehrt dagegen, dass man die Minderinitiative annimmt, weil ich gesagt habe, die Minderinitiative löst das Problem nicht, indem man die Shareholder stärkt, weil die Shareholder, das sieht man ja jetzt, die haben andere Prioritäten und andere Motivationen, um Salärfragen zu entscheiden. Aber trotzdem hat das Volk das damals angenommen, unter dem Eindruck der übermäßigen Salarierung von einer Handvoll von Managerinnen und Managern. Und die Schweiz ist eben auch deshalb ein hervorragender Handelsplatz und Wirtschaftsplatz, weil wir die direkte Demokratie haben. Aber die direkte Demokratie ist nicht eine One-Way-Sache, wo das Volk einfach etwas abnickt, sondern wo man im ständigen Dialog mit der Bevölkerung sein muss, damit die Anliegen der Wirtschaft eben verstanden werden, Akzeptanz finden und nicht konterkariert werden. Bei der Salarierung von Herrn Ermotti bin ich absolut der Meinung, das ist primär Sache der Aktionäre. Das ist Sache der Eigentümer zu entscheiden, wie viel jemand erhält. Mhm. Und wenn die Aktionäre den Eindruck haben, das sei korrekt, dann ist das ihre Sache, da soll der Staat nicht reinreden. Aber dass die Bevölkerung die Stimmbevölkerung, wenn sie dann wirtschaftspolitische Vorlagen hat, diese Entscheide der Aktionäre zur Kenntnis nimmt und dann darauf reagiert, das ist ebenso eine Gesetzmäßigkeit
der direkten Demokratie. Das ist genau mein Punkt. Der Sergio Ermotti ist ja nicht bei Nacht und Nebel in den Tresorraum der UBS geschlichen und hat dort 14,4 Millionen Franken mitgehen lassen, sondern der Verwaltungsrat, richtig, und die Generalversammlung haben zugestimmt. Ja. Es ist also alles regelkonform. Absolut. Und wenn Sie gerade sagen, Sie unterstützen die Marktwirtschaft, sollten Sie vielleicht statt dann darauf abzuheben, dass das eine Menge Geld ist, vielleicht doch eher sagen, hier ist wirklich alles regelkonform gelaufen und liebe Leute, es gibt eigentlich keinen Grund zur Aufregung.
Nein, es gibt dann auch keinen Grund zur Aufregung, wenn die Schweizer Bevölkerung in der Wahrnehmung dessen, was passiert, in der Wahrnehmung, dass internationale Gesellschaften dominiert von einem ausländischen Aktionariat in der Schweiz Manager und Löhne diese Löhne entscheiden, dann ist es das freie und gute Recht auch der Bevölkerung, darauf zu reagieren, selbst wenn es keinen Konnex hat. Ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, die Schweiz ist diesbezüglich nach wie vor ein Sonderfall, weil sie die direkte Demokratie der Bevölkerung die Gelegenheit gibt, alle 4 Monate, alle 3 Monate, zu Sachthemen sich zu äußern, die Politik zu kritisieren, die Wirtschaft zu kritisieren oder andere Kreise zu kritisieren. Und das führt dazu, dass die Stimmbeteiligung bei Abstimmungen meistens etwas höher ist als die Wahlbeteiligung bei den Wahlen. Man muss nicht 4 Jahre warten. Und ich glaube einfach, ein gutes Unternehmen, eine Unternehmensführung hat das mit einzuberechnen, nebst den vielen Vorteilen, die die Schweiz bietet. Die Schweiz ist nicht einfach ein Business Hub, sondern ist ein Business Hub mit direkter Demokratie. Und dort muss man sich bewusst sein, dass gewisse unerwünschte Regulatorien vom Souverän dann halt beschlossen werden.
Aber was ist daran kritisierenswert? Das haben auch Sie jetzt gerade wieder so hervorgehoben. Großkonzerne mit einem ausländischen Aktionariat. Wenn wir das nicht wollen, dass es Konzerne gibt, die eben von Saudis, Kataris, amerikanischen Hedgefonds mitbestimmt werden, ja, dann haben wir aber eine ganz andere, nämlich eine viel ärmere Schweiz.
Ich würde es umdrehen. Wenn diese Unternehmen nicht wollen, dass es eine Stimmbevölkerung gibt, die sich erlaubt, weil sie das Recht dazu hat, auch Entscheide im Hinblick auf die Salarierung, die sie eigentlich nichts angeht, die sie aber nicht entschieden hat, wenn die Unternehmen zum Schluss kommen, das sei nicht mehr der richtige Rahmen, dann glaube ich, dann wird jedes Unternehmen die Konsequenzen daraus ziehen. Ich würde vorsichtig sein mit dieser Publikumsbeschimpfung, mit dieser Volksbeschimpfung, nur weil gewisse Entscheide auch in den Chefetagen halt dann Konsequenzen haben bei Entscheiden der Bevölkerung. Ich wäre da.
Es geht in beide Richtungen. Ein Kommentar an Abstimmungsergebnissen ist ja keine Volksbeschimpfung. Nein. Sondern ist eine Analyse und eine Anordnung.
Nein, aber ich würde einfach darauf abzielen, oder, dass man sich bewusst ist, es bringt nichts, wenn man ich glaube nicht, dass die Bevölkerung, dass man einfach sagt, die Bevölkerung versteht, hat zu wenig ökonomischen Sachverstand und die Politiker, die sich erlauben, gewisse Auswüchse der Wirtschaft als Auswüchse auch zu benennen, dass das falsch sei.
Ich will aber auch gar nicht sagen, dass die Bevölkerung keinen ökonomischen Sachverstand hat, muss sie auch gar nicht. Das ist bei solchen allgemeinpolitischen Fragen vielleicht gar nicht so zentral. Da ist der gesunde Menschenverstand wichtiger. Mir geht es gar nicht darum, Kritik zu machen. Ich will nur verstehen, wieso die Schweiz sich heute so verhält und sich eben vor, wie Sie ja selber auch sagen, vor einigen Jahrzehnten noch anders verhalten hat. Man kann ja auch bei diesen zwei Fällen UBS-Rettungsaktion und CS-Untergang kann man ja auch ein anderes Narrativ aufziehen, nämlich der Bund, also wir alle, haben an der CS-Rettung, an der Credit Suisse-Rettung, bis dato 200 Millionen Franken verdient. Das ist nämlich die Prämie, die die UBS dafür gezahlt hat, dass sie eine Ausfallgarantie des Bundes bekommen hat. Und auch bei der UBS-Rettung hat am Schluss ja ein Plus herausgeschaut für den Bund und kein Minus. Also es ist alles aus Sicht des Steuerzahlers gut gelaufen. Bei der UBS, da ist es jetzt schon einige Jahre her, da können wir wirklich sagen, es ist extrem gut gelaufen. Ist doch alles in der Ordnung. Wieso dann also diese emotionale Erregung?
Ist auch etwas eine Argumentation ex post, oder? Entscheidend ist, dass der Staat Risiken eingegangen ist im Namen des Steuerzahlers oder mit Geldern der Steuerzahlenden. Und dass man sich schon fragen muss, sind diese Risiken nicht so hoch? Dass es gut herausgekommen ist, ist zweifelsohne auch der guten Leistung der dafür Verantwortlichen auf politischer wie auf Seiten der Unternehmen zu verdanken. Ich glaube, da haben sehr viele Menschen einen sehr guten Job gemacht. Dass es aber so weit kommen konnte und dass unter Umständen gerade bei der CS eben gewisse Regulatorien nicht funktioniert haben und dass die Aufsicht zu hinterfragen ist. Deshalb haben wir jetzt eine PUC eingesetzt. Das ist eben auf der anderen Seite ebenso unbestreitbar. Und die Tatsache, dass jahrelanges, und das habe nicht ich gesagt, sondern das sagen sogenannte Experten und auch politisch höher Verantwortliche wie Mitglieder des Bundesrates, dass jahrelanges Missmanagement ohne Konsequenzen bleibt für diese Managerinnen und Manager, das ist natürlich auch etwas, was in der Bevölkerung zu Recht auch kritisiert wird.
Aber ist es das so, dass das ohne Konsequenzen bleibt? Also gegen das letzte Führungsduo der Credit Suisse, die Herren Lehmann und Körner, hat ein Hedgefonds in den USA eine zivilrechtliche Klage angestrengt. Und gleichzeitig gehen ganz viele geprellte Anleger gegen die Auslöschung ihrer Anlagen durch die FINMA und den Bund vor. Und das hätte dann auch wiederum Konsequenzen für die UBS, wenn sie mit dieser Klage durchkommen. Also auch da kann man gerade sagen, haltet euch doch nicht mit so einem Nebenschauplatz wie den Managerlöhnen auf, sondern wartet doch erst einmal ab, ob der Rechtsstaat seine Arbeit macht.
Ich glaube, in der Schlussphase, dem letzten Duo, das die CS führte, würde ich den geringsten Vorwurf machen. Die haben, soweit man das sehen kann, versucht, das Ganze noch zu retten und haben gesehen, dass es äußerst schwierig wird. Aber die ganze Reihe vorher, die erst durch ihre Entscheide die Bank in diese Situation geführt haben, die werden rechtlich und schon gar nicht mit ihren Boni vermutlich belangt werden. Das ist das eine.
Ist das ein Defizit der Schweizer Gesetzgebung? Also wir sind ja in der Schweiz sehr, sehr zurückhaltend mit Prozessen nach Bankrotten etc. In Deutschland ist das ganz anders. Da ist man äußerst prozessfreudig und auch Staatsanwälte sind da sehr viel aktiver. Ist das ein Fehler, dass die Schweiz da so zurückhaltend ist? Und sollte man jetzt gerade im Spezialfall CS, sollten Staatsanwälte da aktiv werden?
Ich würde davon abraten, weil genau dieses Vertrauensverhältnis oder diese Vertrauen, dass die Bevölkerung Vertrauen hat in das Management von großen Unternehmen, hat auch etwas damit zu tun. Ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und dass man nicht alles regulieren muss, ist auch ein Teil dieses Erfolgsmodells. Aber wenn dann eben Exzesse oder derart spektakuläre Ereignisse dann eben eintreffen, dann wird genau dieses Vertrauen zerstört. Ich würde dort nicht überschießen, aber ich würde vor allem als Politiker, als Mitglied des Parlaments, würde ich vor allem wirklich den Bericht der PUC abwarten, bevor ich mich dahingehend äußere oder dann sehe. Ich glaube, die PUC, das ist die Aufgabe durchaus auch der PUC.
Aber Sie haben es ja jetzt kritisiert, dass zum Beispiel ein Herr Gottstein oder ein Herr Thiam oder ein Verwaltungsratspräsident wie Herr Rohner, dass die in diesem konkreten Fall vielleicht davon kommen, ohne dass ihre individuelle Verantwortung untersucht wird. Das haben Sie kritisiert. Eben das Naheliegendste wäre dann wirklich zu sagen, der Staatsanwalt, wieso machen Sie da jetzt einen Rückzieher und sagen, lieber dann doch nicht? Weil ohne Gerichte wird so eine individuelle Verantwortung nicht aufgearbeitet.
Genau, und das ist genau das Problem. Oder etwas zu kritisieren heißt ja nicht, dass man das zu Kritisierte dann mit Gesetzen besser in den Griff bekäme. Das ist das eine. Und das zweite ist, meine Kritik richtet sich eben gerade dahin, dass das dann solche Entscheide sind, die, wie Sie vorhin gesagt haben, durchaus legal sind, die zu den Prinzipien der Marktwirtschaft gehören und so weiter, aber die eben dann Konsequenzen haben werden, wenn es dann wiederum Regulatorien gibt, die von der Bevölkerung beschlossen werden. Ich glaube, Das, wenn man an Prinzip Selbstverantwortung festhalten will, dann ist je höher der Lohn und je höher die Verantwortung, die unternehmerische Verantwortung, ist die Selbstverantwortung ein umso wichtigerer Wert. Und wenn natürlich Manager für sich beanspruchen, derart exzessive Boni mitzunehmen, ohne dann auch politisch zum Beispiel zu reagieren und zum Beispiel sich selber bereit zu erklären, einen Teil dieser bezogenen Bonis zurückzugeben, oder? Dann muss man sich nicht wundern, wenn die Bevölkerung dann dort, wo sie die Möglichkeit hat, andere dann eben abstraft. Ich glaube, das muss durchgehen. Und einfach darauf zu vertrauen, dass man es regulatorisch in den Griff bekommt, wenn wir dann wieder überregulieren, dann sägen wir tatsächlich wieder am Erfolgsrezept der Schweiz. Deshalb ist die Selbstverantwortung von denen, die sie von anderen immer sehr stark verlangen, umso höher einzuhalten, je höher der Posten, je wichtiger die und exponierter die Position ist.
Zur Selbstverantwortung kommen wir gleich. Ich würde aber dagegen sagen, Preise bilden sich am Markt. Das gilt auch für Löhne. Und wir sagen, Sie kritisieren ja auch nicht die UBS dafür, dass sie in vielen Bereichen höhere Gebühren verlangt als andere Banken. Offenkundig erbringt die UBS eine Leistung, die für viele ihre Kunden so gut ist, dass sie mehr Geld dafür zahlen. Das ist eine ganz marktwirtschaftliche Preisbildung und so verhält es sich mit den Löhnen auch.
Ja, noch einmal, wenn man das ordnungspolitisch so sauber aufstellt, dann stimmt das. Das Volk ist aber nicht dazu gezwungen, ordnungspolitisch immer 100% der volkswirtschaftlichen, richtigen ordnungspolitischen Lehre zu anerkennen. Und man muss eben auch sehen, oder, mit reiner Ordnungspolitik ist noch lange nicht die Gesellschaftspolitik, ist noch lange nicht der Zusammenhalt der Gesellschaft garantiert. Das sind genau diese Dinge, die denn eben das Vertrauen in die Wirtschaft eben zerstören. Und Vertrauen ist nicht etwas, was Sie ordnungspolitisch regulieren können, sondern dass sich dann eben gerade in der direkten Demokratie dann eben demokratiepolitisch dann eben äußert oder nicht.
Sie haben jetzt mehrfach auf den Wert der Eigenverantwortung abgehoben. Ja. Und vor ein paar Jahren hätte ich auch noch gesagt, es gibt kein Volk, das die Eigenverantwortung, also mindestens in Westeuropa, kein Volk, das die Eigenverantwortung so hoch gewichtet wie die Schweiz. Mhm. Aber das scheint ja unterdessen vorbei zu sein, weil auch in der Deutschschweiz immer mehr nach dem Staat gerufen wird.
Ja, der Staat ist nicht mehr der Dämon, den man früher im Namen einer anderen Partei einfach zugunsten der Freiheit abbauen wollte. Der Staat hat eine andere Rolle, er wird anders gesehen. Das stelle ich bei Generationen fest, die jünger sind als ich. Der Staat ist nicht mehr der große Dämon. Und wenn man einfach den Grundsatz hat, es gibt für alles immer keine staatliche Lösung, sonst muss die Eigenverantwortung spielen, dann täuscht man sich an der, dann mag das für eine Elite zutreffen. Für die große Mehrheit der Menschen, die hat erkannt, dass der Staat nicht der Dämon ist, sondern dass der Staat ganz, ganz wichtige Aufgaben erfüllt. Ich erinnere an die Pandemie. Ohne eine starke Staatsintervention wäre die Schweiz nicht so gut über die Runden gekommen.
Dass der Staat wichtige Aufgaben erfüllt, sagt auch ein knochentrockener Liberaler wie ich. Das ist nicht der Punkt. Als was sehen denn die Bürger heute den Staat?
Natürlich ist es schon so, dass wir diesen Stolz, ich glaube schon früher war alles anders, ist immer eine gefährliche Formulierung. Aber ich denke schon, was sich verändert ist, vielleicht meine Generation schon nicht mehr so, aber die Generation vor mir, und ich bin gehöre zur Boomer-Generation, die Generation vor uns konnte darauf vertrauen, dass sie mit Eigeninitiative und mit Fleiß, mit all diesen Sekundärtugenden, die, wie es Sie Oskar Lafontaine gegenüber Helmut Schmidt einmal nannte, die ich eben nicht als Sekundärtugenden sehe, all mit diesen Tugenden, dass man es auch weit bringen konnte. Es gibt in der Nachkriegszeit in Europa gibt es zwei, drei Generationen, die durch Arbeit, durch Leistung auch gesellschaftlich stark aufsteigen konnten. Diese Durchlässigkeit allein durch Arbeit, die nimmt ab. Die nimmt ab. Das Zweite ist, natürlich gibt es eine gewisse Anspruchshaltung, die nimmt zu. Aber ich glaube, der dritte und entscheidende Punkt ist, dass die Menschen spüren, dass die Globalisierung, die globale, das überall nur dort produziert wird, wo es am günstigsten ist, unabhängig von der Herkunft und von der Kultur und wo es dann stattfindet. Da gibt es einen Rückschritt, weil man die Globalisierung auch aufgrund zum Beispiel der Finanzkrisen nicht mehr als nur positiv für alle empfindet. Ich glaube, es sind viele Faktoren, die dazu führen, dass die Menschen heute nicht mehr so bedingungslos großes Selbstvertrauen haben, dass sie mit Eigenverantwortung so weit kommen können.
Natürlich, mit der Globalisierung ist die staatliche Souveränität zurückgegangen. Mit der Globalisierung ist die Unternehmenssouveränität zurückgegangen. Wir haben Aktionariate, die eben ganz international zusammengesetzt sind. Wir sind abhängig von internationalen Märkten in einem Ausmaß wie noch nie. Gleichzeitig profitiert die Schweiz wie ganz wenige andere Länder von genau dieser Globalisierung. Wir sind Exportweltmeister, wie sich die Deutschen gerne nennen. Das sind wir ja schließlich auch. Und da muss man doch einfach sagen, ja, alles, was Licht hat, hat eben auch Schatten. Ja. Und das muss man akzeptieren. Und da würde ich mir gerade jetzt von eben bürgerlichen Parteien erwarten, dass sie das sehr, sehr viel stärker herausstreichen, als in den allgemeinen Tenor einzustimmen.
Ja, wir stimmen auch nicht so in diesen allgemeinen kulturpessimistischen Tenor ein, sondern wir versuchen, Antworten zu finden auf Sorgen, die an uns herangetragen werden. Schauen Sie, seit Jahren sind es zwei Themen, die in den Sorgenbarometern der Bevölkerung weit oben stehen, die Kosten im Gesundheitswesen und die Zuwanderung. Und beides sind letztendlich Folgen dessen, dass wir sehr erfolgreich sind. Wir haben eines der weltbesten Gesundheitssysteme. Dass das etwas kosten darf und kosten muss, das ist einer großen Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer sehr, sehr wichtig. Es ist eine Frage des Maßes. Und dort wird die Kritik auch immer lauter zurecht. Und dann ist es die Aufgabe einer Partei, wie der Mitte, oder ich denke jeder Partei, darauf Antworten zu finden. Die Zuwanderung wird eben isoliert betrachtet, oder wird sie nicht als es gibt Parteien, die den Fokus auf die Zuwanderung so setzen, dass sie verdrängen, dass Zuwanderung primär die Folge ist von hoher Attraktivität. Also die Schweiz war im 19. Jahrhundert, man muss nicht so weit zurückgehen, war sie ein Auswanderungsland. Jetzt sind wir ein Zuwanderungsland. Und das hat nur mit der großen Attraktivität von Wirtschaft, Gesellschaft, Standort Schweiz zu tun. Ich wünschte mir manchmal schon auch, dass gerade bei der Zuwanderung dieser erste Satz von allen noch geteilt wird. Und es ist ganz klar, dass ich lieber, ich persönlich bevorzuge die Probleme, die ein Land bekommt, wenn es große Zuwanderung hat, als die ein Land bekommt, wenn es große Auswanderung hat. Das sind die schwierigeren Probleme dann für die Politik. Aber als politische Partei und als Politiker, die von denen erwartet wird, dass sie Lösungen finden, muss man diese Probleme adressieren und kann nicht der Satz, ja, es geht uns allen ja durchschnittlich noch immer noch super gut und wir sind Exportweltmeister, das stimmt, aber das holt die Menschen nicht bei der Lebenswirklichkeit ab, die sie täglich erleben.
Macht denn der Bund zu wenig, um die jüngste Zunahme der Migration, die ja noch dazu zweigestaltig ist, nämlich einerseits aus der Personenfreizügigkeit mit der EU und gleichzeitig die Asylmigration. Macht der Bund da zu wenig? Sollten wir da restriktiver vorgehen? Sollten die SVP hat es ja gefordert, die Personenfreizügigkeit einzuschränken oder zu kündigen. Sollten wir die Asylmigration deutlich einschränken? Wenn das ein solches Problem ist, was macht der Bund falsch?
Er macht nicht alles falsch und ich würde immer noch sagen, er macht mindestens so viel richtig wie falsch. Wir müssen bei diesem Thema wirklich immer unterscheiden. Es gibt einen großen Unterschied zwischen den Problemen, Herausforderungen im Asylwesen und denen, die Zuwanderung mit sich bringt. Die Herausforderungen im Asylwesen bleiben groß, aber man sollte einfach immer wieder in Erinnerung rufen, unser Asylsystem, das wir mit einer Totalrevision vor 20 Jahren und mit einer Teilrevision vor ein paar Jahren sehr viel griffiger gemacht haben und das Europa innerhalb von Europa als eines der besten angesehen wird, dort haben wir Probleme im Vollzug. Probleme im Vollzug heißt, es liegt nicht an den Gesetzen, sondern es liegt erstens einmal auch an der Vielzahl derjenigen, die Asyl bei uns suchen und an der vielfach nicht konsequenten Umsetzung dessen, was der Gesetzgeber wollte. Wenn Sie unser Asylsystem ansehen, es ist ausgelegt für eine Kapazität jährlich von, und ich will das überhaupt nicht menschenverachtend verstanden wissen, aber es geht halt auch dort auch um die Anzahl. Unser Asylsystem ist ausgelegt auf eine Anzahl von jährlich ca. 20.000, 25.000 Asylgesuchen. Sobald es mehr sind, wird die Situation angespannt oder sehr angespannt. Im Moment sind wir bei 30.000 ungefähr. Das heißt, das System, das ganze Asylsystem mit der Erfassung auf Bundesebene, Verteilung auf die Kantone, ist schon recht an der Grenze. Daneben haben wir seit 2 Jahren die große Herausforderung, dass wir on top 70.000, 60.000 Flüchtlinge aus der Ukraine haben, die, auch wenn sie einen Schutzstatus S haben, die aber innerhalb des Asylsystems betreut und verwaltet, so schlimm dass das manchmal tönen mag, werden müssen. Und das muss man sich einmal vor Augen halten, dass die Behörden, dass diese ungeheure Aufgabe, jedem dieser Menschen eine menschenwürdige, rechtlich einwandfreie Behandlung ihres Anliegens zukommen zu lassen, Unterbringung und so weiter, das sind gewaltige Leistungen, die Gemeinden, die Kantone und die der Bund leisten. Das sollte man immer einmal sehen. Ich glaube, ich bin überzeugt, wenn wir im Asylwesen, und dann komme ich dann noch zur Zuwanderung, oder, wenn wir im Asylwesen den Vollzug verstärken, das hat dann aber auch mit stärkeren Mitteln zu tun, hat aber auch, und das muss man schon sagen, mit einer konsequenteren Rückführung zu tun. Und aus meiner Sicht ein Punkt, der in der Diskussion viel zu wenig betrachtet wird, ist der Status der vorläufigen Aufnahme. Die vorläufige Aufnahme erhalten solche Menschen, deren Asylgesuch abgelehnt wurde, die das Land verlassen müssten, denen aber die Rückkehr aus menschenrechtlichen Gründen in ihr Heimatland nicht möglich ist. Hier hätten wir vom Gesetzgeber her wirklich vorgeschrieben, dass der Gesetzgeber, dass die Politik, der Staat immer periodisch überprüfen müsste, ob die Voraussetzungen, dass diese Person nicht zurückkehren kann, überprüft werden. Das findet meines Wissens und meiner Einschätzung nach fast nicht statt. Sondern
also gibt es doch Defizite auf Bundesseite.
Es gibt Defizite aus meiner Sicht nicht im gesetzgeberischen Bereich. Wir brauchen nicht neue Gesetze. Aber wir müssen den Vollzug verstärken. Das ist gemeint. Wir müssen die Gesetze, die wir gemacht haben, die richtig sind und gut sind, müssen wir konsequenter umsetzen. In der Zuwanderung bin ich der Meinung, dass die Personenfreizügigkeit, dass die einerseits gemacht wurde, weil das die Europäische Union so wollte. Und innerhalb der Europäischen Union ist die Personenfreizügigkeit, ich würde sagen, eines der Dogmen, auf das sie nie verzichten will, aus der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges heraus, die freie Bewegung von Europäerinnen und Europäern
innerhalb und Wirtschaft. Der Binnenmarkt ist eine der zentralen Säulen des Binnenmarktes,
auf die
ja sehr erfolgreich ist.
Genau, und da wird die Europäische Union nicht darauf verzichten und wir haben das eingegangen. Was wir der Europäischen Union aber auch jetzt gerade in den Verhandlungen immer wieder klar machen müssen, ist, dass die Schweiz in dieser Frage eben auch ein Sonderfall ist. Denn es gibt kein Land, das dermaßen attraktiv ist für europäische Arbeitnehmende wie die Schweiz. Und dass das für die Schweiz, dass die Schweiz hier ein ausgeprägtes Schutzbedürfnis hat, ohne dass man die Personenfreizügigkeit künden müsste, das ist meines Erachtens ausgewiesen. Und hier fehlt es mir tatsächlich an einer klareren Haltung des Bundesrates gegenüber der EU und an einer klaren Haltung des Bundesrates gegenüber den Schweizerinnen und Schweizer Bevölkerung, dass sie dieses Problem adressiert und dass sie bereit ist, hier etwas zu machen.
Ich glaube,
wir müssen dort nicht bei den Verhandlungen, weil die Verhandlungen aus meiner Sicht Die werden nicht mehr groß, da wird man nicht mehr große Parameter ändern können mit der EU. Aber inländisch brauchen wir hier ein viel stärkeres
Commitment. Aber wir könnten ganz einseitig die Personenfreizügigkeit beschränken oder sogar aufkündigen. Wir müssten dann einfach die Folgen tragen, die das hätte für die bilateralen Verträge. Also da sind wir völlig frei.
Wir sind
Warum
da völlig
wir,
frei.
Wieso machen wir das dann nicht?
Ich glaube nicht, dass die Kündigung der Personenfreizügigkeit notwendig ist und sie würde im Verhältnis mit der EU auch zu Störungen führen, die ich nicht für sinnvoll halte. Aber ich glaube, der innenpolitische Spielraum innerhalb der Personenfreizügigkeit müsste von der Schweiz sehr viel konsequenter ausgenutzt werden. Vielleicht kann man das hier schon sagen, aber wir sind in unserer Partei gerade darüber sehr stark am Nachdenken, wie man diese Zuwanderung begrenzen könnte, ohne dass wir dabei...
Wie kann man das?
Es gibt kluge Köpfe. Ich erinnere mich an Staatssekretär Rambühl, der bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative interessante Vorschläge gemacht hat, die meine Partei aufgegriffen hat damals, die wir wieder hervornehmen sollen. Wir müssen Regelungen treffen, dass wenn die Zuwanderung in bestimmten Regionen, in bestimmten Branchen überdurchschnittliches Niveau erreicht, dass die Schweiz dann dort begrenzt intervenieren kann und Regulatorien eingreifen muss. Wir müssen sie dort begrenzen.
Sie sind ein bewundernswertes Chamäleon. Bei der Zuwanderung klingen Sie manchmal wie die SVP. In sozialen Fragen klingen Sie manchmal wie die SP. Und Sie haben ja auch in einem Interview gesagt, die Politik müsse die sozialen Fragen und Ängste ernster nehmen. Das heißt, die Schweiz ist kein Sozialstaat oder sie ist nicht genug Sozialstaat?
Ich verwahre mich etwas gegen die natürlich in Ihrer Frage ziemlich explizite Unterstellung, dass wenn man Migrationsthemen ernst nimmt, dass man dann schon rechts gilt. Oder wenn man betont, dass die soziale Frage wichtiger ist, dass man dann als links gilt. Letztendlich bestätigt mich genau diese Kritik in der Richtigkeit, aber das ist jetzt nur, dann lassen wir das wieder, bestätigt mich in der Richtigkeit der Positionierung meiner Partei, die im Übrigen auch von 78% der Basis meiner Wählerschaft eben akzeptiert wird. Ich halte es für extrem fahrlässig, wenn man gerade um den Erfolgserhalt der sozialen Marktwirtschaften, ich spreche nie von Kapitalismus, das, was wir hier haben, ist soziale Marktwirtschaft, wenn wir einseitig nur noch das Marktwirtschaftliche sehen und nicht das Soziale, das eben genauso diesen Erfolg ausmacht und das Sozial immer schon, es gibt für mich einen fundamentalen Unterschied zwischen sozial und sozialistisch oder sozialdemokratisch und die Aufgabe, das betrachte ich tatsächlich als die Aufgabe meiner Partei, soziale Antworten, Anliegen aufzunehmen, darauf Antworten zu liefern, die sich von den Antworten der Linken unterscheiden.
Aber wieso sagen Sie, man muss die Fragen, die sozialen Fragen und Ängste ernster nehmen. Ich würde da dagegen halten und sagen, noch nie in der Geschichte der Schweiz hat die soziale Frage einen so hohen Stellenwert gehabt wie heute. Und noch nie ging es den Schweizern so gut wie heute.
Ja, aber viele Schweizerinnen und Schweizer spüren auch, dass das in den letzten, noch nicht sehr lange, oder, aber doch in den letzten 10 Jahren aufs Spiel gesetzt wird. Und dass das eine Bedrohungslage für Sie ist oder dass Sie das als Schwierigkeiten empfinden. Und darauf müssen wir Antworten finden. Schauen Sie, wenn Sie in meinem Kanton wohnen, der einer der dynamischsten und internationalsten und auch der in Anführungsstrichen reichsten Kantone ist, in meinem Kanton hat der Mittelstand mittlerweile enorm Mühe, wenn nicht schon vollkommen unmöglich, dass eine junge mittelständische Familie Wohneigentum in diesem Kanton erwerben kann. Darauf können Sie jetzt nicht sagen als Antwort, es ist halt ein Gesetz von Angebot und Nachfrage und es ist halt die Regeln der Marktwirtschaft, dass diejenigen, die in meinem Kanton schon seit Generationen aufgewachsen sind, gezwungen sind, den Kanton zu verlassen.
Aber zugleich,
das geht gegen die soziale
Kohäsion. Wenn Sie jetzt mal den Sonderfallzug beiseite lassen, wenn Sie sich anschauen, was geben die Schweizer in den letzten 20 Jahren für Wohnung und für Mieten und für Energie aus? Der Wert ist konstant bei 15% geblieben. Und zwar natürlich gibt es ganz gravierende Mietsteigerungen, gerade in den Großstädten. Das sind die Neumieten. Aber wenn man die Angebotsmieten, wenn man aber die Bestandsmieten anschaut, also die Mieten, die Menschen zahlen, die schon sehr lange in ihren Wohnungen leben, sieht das Bild ganz anders aus. Und dann ist es eben nicht so, dass wir da eine große Not haben, sondern es sind in den letzten 20 Jahren konstant 15%.
Ja, ich habe im Vorfeld der Abstimmung zur 13. AV genau auf diesen Punkt sehr viele Zuschriften erhalten von meistens Wählerinnen und Wählern meiner Partei, die mir geschrieben haben, sie seien im Pensionsalter. Sie hätten noch die Chance, in einer Bestandesmietwohnung noch zu leben. Sie seien aber nicht sicher, ob das in 5 Jahren auch noch der Fall sei. Und wenn Sie dann das Gleiche, eine gleichwertige Wohnung suchen würden, dass Sie das an den Rand, dass Sie dann das in wirtschaftliche Nöte bringen. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die AHV-Rente, die 13. angenommen werden. Darauf müssen Sie Antworten finden, die anders lauten als ihr seid dann halt eben Opfer des Marktes. Das muss anders gehen.
Das sage ich gar nicht, die sind Opfer des Marktes, sondern ich sage, der Markt hat bis dato seine Leistung relativ gut erbracht, indem er dafür gesorgt hat, dass wir im Durchschnitt 15% für Miet und Energie zahlen.
Und hier bin ich dann wieder bei Ihnen. Der Ausbau der Wohnungsförderung, der Ausbau der Wohnungen, das hat etwas mit zunehmenden Regulatorien zu tun. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Wir müssen den privaten Ausbau von Wohnraum und den Wohnungsbau sehr viel stärker fördern und dürfen ihn nicht weiter einengen. Das ist aus meiner Sicht eine gute soziale Politik, die nicht linke Politik ist. Die Gemengelage adressiert, dass der Mittelstand in der Schweiz heute den Eindruck hat, und das wird von rechts wie von links bearbeitet, dass er nicht zu den Gewinnern gehört.
Aber es ist nur ein Eindruck, die Zahlen geben es nicht her. Alle reden von der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich. Ja. Es ist, wenn man die Daten anguckt, nicht zutreffend. Alle reden davon, dass wir eine Kaufkraftschrumpfung haben. Das ist in den letzten 3 Jahren der Fall. Aber alle blenden aus, dass wir massive Lohnzuwächse in den letzten 20 Jahren haben. Müsste man nicht viel mehr in dieser sozialen Diskussion mit Fakten operieren und weniger mit Ängsten?
Ich würde für mich in Anspruch nehmen, das zu tun. Und wenn ich von Ängsten spreche, die ich wahrnehme, und von Sorgen spreche, die die Bevölkerung hat, dann ist es meine ganz tiefe persönliche Überzeugung, dass man diese Sorgen ernst nehmen muss, aber dass man nicht daraus Profit schlägt, indem man noch Öl ins Feuer gießt und die Sorgen überbetont. Sie werden mir jetzt dann aber gleich sagen, dass Abstimmungskämpfe, dass auch von dort, von meiner Seite an, durchaus klare Positionen kommen. Ich glaube, das ist kein Widerspruch. Ich glaube, um ein Problembewusstsein zu schaffen oder um die eigene Lösung zum Durchbruch zu verhelfen, muss man eben auch klar sagen, wo das Problem ist. Aber ich würde für mich schon in Anspruch nehmen, dass ich faktenbasiert argumentiere und dass ich nicht polemisch nur das Problem benenne, sondern versuche, für gute Lösungen zu kämpfen.
Darauf würde ich gerne noch replizieren. Wir sind aber am Ende der Sendung angelangt. Herr Pfister, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Und Ihnen, liebes Publikum, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch nach der Sommerpause wieder dabei sind, am 25. August bei NZZ Standpunkte.
Und das war der Podcast NZZ Standpunkte. Natürlich könnt ihr das Interview auch anschauen, wenn ihr mögt. Den Link zur Sendung findet ihr in den Shownotes. Ich bin Erik Guyer. Bis zum nächsten Mal. Ade.